sein, Gemeinschaft zu haben mit euch an diesem besonderen Sonntag, an diesem Pfingstsonntag, wo wir schon gehört haben, dass wir uns daran erinnern dürfen, wie der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und bevor ich beginne, möchte ich noch einmal stille werden. Herr, habe Dank, dass wir uns auch heute Morgen hier versammeln dürfen, Herr. Herr, dass wir von dir hören dürfen, Herr, dass du zu uns heute reden willst, ja auch heute Morgen. Und so bitte ich dich, Herr, dass du mich gebrauchen möchtest, Herr, dass ich zum Segen werde für meine Geschwister, Herr. Denn alles muss ich von dir empfangen, Herr. Gib Gnade dazu. Amen. Ich möchte einleiten uns den Text vorlesen aus der Apostelgeschichte. Ist uns ja allen, denke ich mal, grundsätzlich sehr geläufig, aber ich möchte es uns dennoch lesen. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Ich möchte ganz kurz bei diesem ersten Vers noch mal kurz stehen bleiben. Ich finde es so gewaltig, wie hier die Souveränität Gottes und der Heilsplan Gottes ganz deutlich wird, als der Tag Pfingsten sich erfüllt hatte, erfüllt ward. Diese göttliche Zeit, die uns eindeutig zeigt, dass Gott alles in der Hand hat und er bestimmt, wann was ja zu geschehen hat. Und dieses einmütig beisammen, welch ein großer Segen, wenn man einmütig in Frieden miteinander zusammen umgehen und leben darf. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen untereinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen: Was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen: Sie sind voll süßen Weins. Eine gewaltige Begebenheit, die uns hier geschildert wird, dieser Zeitpunkt, eben als der Heilige Geist ausgegossen wurde, der in dieser Form einmalig ist. Es gibt ein zweites, das wissen wir eben, als Petrus eben zu den Heiden kam und die ersten Heiden sich bekehrten und als Zeichen eben, dass sie eben auch von Gott angenommen worden sind, auch in fremden Sprachen und somit deutlich wurde, auch sie haben den Heiligen Geist empfangen, obgleich sie nicht beschnitten waren. Eine vollkommen neue Erfahrung für die Juden, für die Apostel, woraufhin er sie natürlich dann auch getauft hatte. Und das wissen wir aus der Geschichte, gab dann sehr viel Verwirrung. Aber da möchte ich gar nicht so groß drauf eingehen, sondern vielmehr ein gewaltiges Wunder, was hier geschehen ist. Dieses Pfingstwunder, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und man kann sehr viel über den Heiligen Geist in der Bibel lesen, über die Geistesgaben. Da gibt es auch sehr viele Ausführungen, gerade in speziellen Geistesgaben. Aber da möchte ich heute Morgen eigentlich gar nicht so groß drauf eingehen, sondern vielmehr möchte ich darauf eingehen, dass man, wenn man diese Verse und die Aussagen über den Heiligen Geist liest, sehr stark den Eindruck bekommt, dass das vornehmste Ziel des Heiligen Geistes ist, uns den Sohn und den Vater, Gott Sohn und Gott Vater, lebendig zu machen, groß zu machen, uns vor unsere inneren Augen zu malen, dass wir ihn ja sehen, erkennen dürfen, wie er ist. Ich will es mal so ein bisschen vergleichen wie mit den Emmaus-Jüngern, die dann sagten: Brannte nicht unser Herz, als er eben bei ihnen war, Jesus selber, als sie ihn noch nicht erkannten, aber brannte nicht unser Herz? So dieses Gefühl, man verliert eben Raum und Zeit, das Gespür dafür, die Dinge, die gegenwärtig sind, sind auf einmal ganz fern und der Fokus ist ganz woanders hingelenkt und eben, wo nur noch er wichtig wird und alles andere, wie gesagt, verschwindet. Und eine Vertrautheit entsteht, als wenn man ja sich schon ewig kennen würde. Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist, unserem Geist bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir sein sind, dass wir in seine Hände, in Jesu Hände gezeichnet sind. Wenn Jesus in die Hand schaut, da steht mein Name, da stehe ich selber, da stehst du drinne. Wie gewaltig das ist und dass dieses uns der Heilige Geist immer wieder in aller Deutlichkeit vor Augen malen möchte und uns eben hinzieht zum Vater und zum Sohn. Und es sind so drei Eigenschaften, die ich besonders bemerkenswert dabei finde. Wenn man in den Johannesevangelien liest, hört man sehr viel von dem Tröster, den er gesandt wird, von dem Beistand und auch der Heilige Geist als Lehrer, der uns alles erklärt und der uns erinnert an das, was Jesus gesagt hat. Und ich möchte zunächst den Punkt, den Heiligen Geist als Tröster eingehen. Als ich das las, vom 1. bis zum 5. Vers möchte ich uns lesen, aus Johannes 16. Von 5 bis 7. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Aber ich sage euch, die Wahrheit ist gut. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Wir wissen eben jetzt durch Pfingsten, eben, wovon Jesus gesprochen hat, aber euer Herz ist voll Traurigkeit. Und man muss bemerken, ja, auch Christen können voll Traurigkeit sein. Sie können trauern und voll Traurigkeit sein. Und hier fand ich es bemerkenswert, euer Herz ist voll Traurigkeit, weil ich euch gesagt habe, dass ich gehe. Und ich musste darüber nachdenken, ist mein Herz voll Traurigkeit, weil ich Jesus nicht sehe? So wie die Jünger. Und im ersten Moment muss ich sagen, ich will da ehrlich sein, also ich hatte mit Sicherheit nicht die gleiche Traurigkeit wie die Jünger. Wir dürfen gut leben, wir dürfen gesegnet sein. Es ist alles in Ordnung, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ich verspüre nicht den Mangel, dass mir jetzt irgendwas fehlen würde. Und wenn ich dann aber genauer hinsehe und mir das anschaue, wie muss es für die Jünger gewesen sein, als sie vielleicht Jesus das erste Mal begegneten, als er vor ihnen stand und sie ansprach und sie mit Namen rief, sie den Klang seiner Stimme hörten und auch da wieder dieses, ja, als wenn die Zeit stehen bleiben würde. Nur er, der Schöpfer ihrer Seele und sie ihn erkannten für diesen Moment und alles andere, sei es beim Fischen oder am Zöllnerstisch, all diese täglichen Dinge verschwanden komplett aus dem Fokus und nur noch er, ja darf ich sagen, so ein Gefühl, ein tiefer Frieden, eine Vertrautheit, die sie überkommen haben muss. Ja, ein Gefühl der völligen Glückseligkeit, der Geborgenheit. Der Retter ist da, Jesus ist da und greifbar nah, zum Anfassen da. Und dann kündigt er eben an, oder vielmehr, dann sind sie ihm gefolgt, haben mit ihm zusammen gelebt, haben ihn erfahren als den liebenden Herrn, ja, der sogar sein Leben lässt für sie. Und jetzt kündigt er an eben, dass er sie verlassen wird. Und eben dann eben eine Trennung sein wird. Dann hört man nicht mehr den Klang seiner Stimme, man sieht ihn nicht mehr, man kann ihn nicht mehr anfassen, man kann nicht mehr direkt mit ihm sprechen. Und ich muss sagen, man verspürt doch dann so eine tiefe Sehnsucht. Wie wird das sein, wenn wir Jesus begegnen, zum ersten Mal wir aus seinem Munde unseren Namen hören, wenn er uns gegenübersteht und uns dann bei unserem Namen rufen wird. Und ja, doch muss ich sagen, eine gewisse Traurigkeit überkommt einen dann schon und eine gewisse Sehnsucht, wann es soweit sein wird, dass wir Jesus, unseren Erlöser, unseren Herrn, der ja sagt, Friede mit euch, wann wir ihm endlich begegnen dürfen. Gleichwohl wir natürlich gerne leben. Es ist nicht so, dass wir eben, wäre ich lieber weg, sondern wir leben gerne, aber das Beste kommt eben noch und darauf hoffen und darauf warten wir und darauf freuen wir uns. Und so eben der Trost, den die Jünger gebraucht haben, jetzt in dieser Situation auch. Und wir kennen auch dieses Abschiednehmen, wo unser Herz voll Traurigkeit ist, wo wir bis zu Tode betrübt sein können, wenn wir von Lieben uns verabschieden mussten. Und ich möchte dabei einflechten, es kann sowohl Mensch und auch, als auch Tier sein, dass wir voll Traurigkeit sind. Denn auch Tiere sind eine lebendige Seele. Ich möchte nicht näher darauf eingehen oder nicht viel tiefer gehen, aber es ist schon, dass uns auch so ein Tier sehr ans Herz wachsen kann und wir auch eine Trauer darüber haben dürfen. Denn auch sie sind lebendige Seelen und wir sollen aller Kreatur das Evangelium verkünden, die frohe Botschaft, dass Jesus gesiegt hat. Und wenn wir das betrachten, wird uns sehr schnell bewusst, einen so tiefen Schmerz, den wir empfinden können, den wir haben können, den kann man nicht mit Worten wegmachen. Womit will man uns trösten? Mit materiellen Dingen ist wohl kaum möglich. Mit Worten, mit trostreichen Worten, sie kommen einem doch mehr so vor wie Phrasen. Und wenn es ganz schlimm ist, sind es vielleicht noch fromme Phrasen. Gut gemeint, aber es geht nicht zu Herzen, es verändert nichts an der Situation, die Traurigkeit ist da und es wird deutlich, hier muss etwas Größeres geschehen, etwas Göttliches. Der Gott, der unsere Herzen verändern kann, der Trost schenken kann und das ist eben der Heilige Geist. Wir Menschen sind, ja, wenn darf ich sagen, im höchsten Falle dazu imstande, wie die drei Freunde von Hiob, schweigend neben ihm zu sitzen, mitzutrauern und mitzuweinen. 3 Tage lang haben sie ihr tiefes Mitgefühl zum Ausdruck gebracht, nicht durch Worte, sondern durch Schweigen, muss man sagen. Und das ist manchmal mehr wie 1000 Worte. Und man muss auch dazu sagen, Hiob das Schweigen ja dann gebrochen. Und dann gab es auch sehr unsägliche Diskussionen theologischer Art, die für uns sehr aufschlussreich sind. Aber das ist eben das, wozu wir aus eigener Kraft maximal imstande sind. Und hier sehen wir aber den göttlichen Tröster, den Heiligen Geist, der uns trösten will. Und wir haben es, denke ich, hier und da schon erlebt, wie plötzlich ein Bibelwort uns ganz groß und lebendig wurde, persönlich zu mir gesprochen. Der Heilige Geist hat es eben so deutlich und klar gemacht, das Wort ist für mich vom Herrn selber gesprochen. Es gibt zig Möglichkeiten, wie der Geist Gottes dann in unserem Leben wirken kann. Es kann ein Traum sein, es kann eine gewisse, einfach eine innere Gewissheit sein, die wir auf einmal haben, übernatürlich ein gewisses Bild, Bildnis aus der Natur oder dergleichen. Ich kann mich da an ein Zeugnis erinnern, eines Menschen, der sehr depressiv war aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes und den Lebensmut verloren hat und mir dann anvertraut und sagte, ja, und dann war er eben dann an der See oder wie auch immer und da hat er einen Wal gesehen. Völlig unnatürlich, im späteren Verlauf war wohl mal ein Bericht, dass da sich ein Wal in die Nordsee verirrt habe, aber dieser Mensch hat diesen Wal zu dem Zeitpunkt dort gesehen und für mich eher kausal, aber für diesen Menschen war es plötzlich so, als wenn Gott zu ihm redete und spricht, ich liebe dich. Ein Zuspruch fürs Leben bekommen hat und neu gestärkt durchs Leben gehen durfte. Es gibt diese Dinge, wo der Geist Gottes wirkt und redet in dieser tiefen Not, in der wir uns befinden. Und entweder, ich sag mal, aus uns selber heraus, dass der Geist uns es lebendig macht, oder aber uns Geschwister an die Seite stellt, einen Bruder, eine Schwester, die ein geistgewirktes Wort zu uns spricht. Ein Wort durch den Heiligen Geist, von Geist zu Geist gesprochen, der zu Herzen geht, der verändert, der Trost spendet. Und dann, ja, ist es gut? Nein, aber die Wunde kann verheilen. Und natürlich bleibt oftmals eine Narbe zurück. Aber eine Narbe schmerzt nicht mehr so wie eine offene Wunde. Ich habe noch mehrere Narben, unter anderem habe ich noch eine hier am Arm. Die ist nicht sehr lang, nicht sehr groß, aber von Zeit zu Zeit spüre ich sie, dass sie anfängt zu jucken. Und dann juckt man sich und dann erinnert man sich immer wieder, oder ich darf mich dann immer wieder erinnern an die Gnade Gottes, wie er mich damals bewahrt hat, dass ich heute noch leben darf und hier stehen darf. Und wie er mich geheilt hat, dass ich wieder eben in Gänze da sein darf und auch zu euch hier in voller Stimme sprechen darf. Der Tröster, der Heilige Geist. Dann haben wir ihn auch als Beistand. Im Johannes 14 berichtet uns Jesus davon. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird bei euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Gewaltige Worte. Anderen Übersetzungen heißt Beistand, Tröster, etwas, was eigentlich sehr eng zusammengehört. Der Trost und der Beistand. Und eben dieser Vers 18, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Wir wissen, Himmelfahrt, als Jesus auffuhr zum Vater und zur Rechten sitzt, wo er uns vertritt, sagt er zuvor, ich lasse euch nicht alleine zurück in dieser schrecklichen, kalten Welt, wo ich euch wie Lämmer unter Wölfe sende, sondern er sendet uns einen Beistand. Und zu Pfingsten hat sich das erfüllt, dass dieser Beistand bei uns ist, in uns ist. Und ich finde es so gewaltig, es gibt so viele Geschichten, wo man spürt diesen Beistand Gottes, und wir sehen es in der Apostelgeschichte, da können wir es sehr gut nachlesen. Im 16. Kapitel mit Paulus und Silas. Wir kennen diese Begebenheit, wo diese Magd diesen Wahrsagegeist hatte und hinter ihnen herliefen und Jesus verkündete, und Paulus drehte sich um, bedrohte den Geist und er fuhr aus und sie war frei. Ihr Herr war darüber nicht sehr erfreut, weil da ist ihm dann eine große Einnahmequelle weggefallen. Und so kamen sie in harte Bedrängnis, sie wurden geschlagen, sie wurden ins Gefängnis geworfen. Und nun waren sie da, im Gefängnis. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Block. Nicht nur geschlagen, sondern ins Innere des Gefängnisses, wo es vermutlich auch am dunkelsten war. Und nicht nur das, sondern ihre Füße in einem Block, in einem Pflock. Sie waren festgesetzt, dass sie ja nicht entkommen konnten. Der Kerkermeister hat seine Aufgabe da sehr ernst genommen. Es ging ja auch um viel für ihn. Und so saßen sie da, mit zerschundenem Rücken, Schmerzen. Und wenn wir dann weiterlesen, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang, und die Gefangenen hörten sie. Es ist schon gewaltig, wenn ich das lese. Es hat sich nichts für sie verändert. Sie waren da in diesem finsteren Loch, wussten nicht, wie es weitergeht. Werden sie uns vielleicht hinrichten? Hat Gott uns vielleicht verlassen in dieser Finsternis? Und dann muss dieser Beistand, diese Gewissheit da sein, Jesus ist bei mir. Und sie fingen an zu loben und zu singen, sodass es alle anderen hörten. Eine Freude. Es ist unaussprechlich, es ist menschlich nicht nachzuvollziehen, denn es hat sich für sie nichts verändert. Sie sind nach wie vor in diesem Loch. Und wenn wir weiterlesen, dann ja, dann entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfeste der Gefängnisse erschüttert wurden. Und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Ja, aber erst danach. Und das ist dieses Gewaltige, wenn wir in Lebensgeschichten, Lebenssituationen von unseren Brüdern hineinschauen, wie sie einen Beistand hatten, sonst hätten sie das, was sie ertragen haben, nie ertragen können. Wie viele sind als Märtyrer gestorben? Ich kann mich an ein Zeugnis erinnern aus der Zeit der Kirchenverfolgung im Dritten Reich, wo gesagt wurde, da wurde einer inhaftiert. Ein großes Zeugnis, ein großer Prediger. Und man konnte manchmal aus seiner Zelle hören, wie er dann ein Wort Gottes gerufen hat. Und dann sprach er und sagte, dann konnte man hören, wie Zellentüren aufsprangen und sie ihn zusammengeschlagen haben. Er ist dann auch da gestorben. Aber das Zeugnis war da. Es war hörbar und es war nicht umkehrbar. Ein Beistand in großer Not, der uns zu Großem befähigt. Nicht aus uns heraus, sondern ihm sei die Ehre und die Kraft, die wir von ihm empfangen, wenn wir sie dann brauchen. Dann ist es eben, dass wir spüren, er ist nicht nur eine Handbreit neben uns, sondern er ist in uns, er ist bei uns und wir sind in ihm geborgen. Der Heilige Geist, der Beistand. Und ein weiteres eben, wie ich schon sagte, der Heilige Geist, der uns das Wort lebendig macht, der es uns erklärt, der uns lehrt, der uns unterweist in diesen Dingen, dass wir Jesus, Gott, seinen Willen, die Gebote, Gott Vater, immer deutlicher vor unseren Augen sehen, erkennen dürfen. Und ich finde es so interessant und immer wieder gewaltig in der Apostelgeschichte, wenn wir von Petrus und Johannes lesen, wie sie vor dem Hohen Rat geführt wurden, weil sie Jesus bezeugten, wie sie auch in diese Bedrängnis hineinkamen und eben festgesetzt wurden, auch geschlagen wurden und eben Zeugnis ablegten von Jesus Christus. Und von den hohen Priestern heißt es in dem 13. Vers, als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen, erfuhren sie, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien. Verwunderten sie sich und erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Diese Freimütigkeit, mit der Petrus und Johannes Zeugnis gegeben haben. Dieses freimütig ist ein Begriff, ja, den zu erklären ist vielleicht ein bisschen schwierig, eben so eine gewisse Freimütigkeit, eine gewisse Offenheit, eine gewisse Leichtigkeit davon zu sprechen. Aber es ist noch mehr. Es ist im Urtext eben ein Wort gebraucht, was für Standhaftigkeit steht, für Festigkeit, für Bestimmtheit. Sie waren erstaunt über ihre Beredtheit und ihre Standhaftigkeit. Das waren Ungelehrte, das waren nicht Eingeweihte, so heißt es auch eben von der Vokabel her. Sie konnten die Dinge gar nicht so begreifen. Wir haben Theologie studiert, und die reden ja auf einer Augenhöhe, könnte man sagen, und zeugen von Jesus Christus. Das sind Fischer, das sind arm, Minderbemittelte, hätte man fast gesagt, oder würde man heute sagen. Und ich habe mir so gedacht, das ist fast so, als wenn ich zum Arzt gehe, der Arzt stellt mir eine Diagnose und ich sage, Herr Doktor, es tut mir leid, aber Ihre Diagnose, die teile ich nicht. Und würde in Ihrer Sprache, in lateinischen Ausdrücken, Fachausdrücken, ihm eben, ich sage mal, eines Besseren belehren, sodass er völlig erstaunt wäre und würde sagen, Herr Kollege, wo haben Sie promoviert? Und ich würde sagen, ich bin eigentlich nur Handwerker. Das würde er mit Sicherheit nicht glauben können, nicht fassen können, da muss man doch studiert für haben, das kann man doch nicht einfach so, da muss doch ein Lehrer gewesen sein, der sie unterrichtet hat in den Dingen, sonst kann man doch. Und so kann ich mir das vorstellen, so muss es für die hohen Priester und Schriftgelehrten gewesen sein. Die haben jetzt uns da belehrt, haben gezeigt, da muss was sein. Sie waren mit Jesus zusammen, ja, und sie haben den Heiligen Geist, der sie unterrichtet, unterweist und Es gibt diesen wunderbaren Ausspruch, dass man eben auf der Hochschule Gottes ist. Und ich möchte sagen, eben der Heilige Geist, unser Lehrer ist, der uns das Wort lebendig macht. Wenn wir hineinschauen und lesen, und das finde ich immer wieder gewaltig, wie das Wort uns lebendig gemacht wird. Nicht immer alles und jedes Wort, was ich dann sofort verstehen und begreifen muss, manche Dinge sind mir auch, ich sag mal, rein menschlich nichtssagend, aber dann gibt es wieder ein Wort, wo ich, was zu Herzen geht, was mich zum Nachdenken bringt, wo mir Gott ja nahe ist, wo er mir seine Geheimnisse offenbaren möchte und wir gestärkt werden durch sein Wort. Und dann ist dieses Pfingstwunder. Dieses Pfingstwunder, wovon wir lesen, wie der Heilige Geist eben ausgegossen wurde. In unsere Herzen hinein. Und diese Begebenheit in ihrer Gänze oder annähernd zu verstehen, warum das so ein gewaltiges Wunder ist, ist mir bewusst geworden, als ich im Alten Testament, ins Alte Testament hineinschaute und das gelesen habe. Im 40. Kapitel, die letzten Verse. Die Herrlichkeit Gottes. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte gehen, solange die Wolke darauf blieb und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Wenn sich aber die Wolke von der Wohnung erhob, so brachen die Kinder Israel auf während aller ihrer Reisen. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, so brachen sie nicht auf bis zu dem Tag, da sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn war bei Tag auf der Wohnung und des Nachts war Feuer darauf, vor den Augen des ganzen Hauses Israel, während aller ihrer Reisen. Ja, was hat das jetzt mit Pfingsten zu tun? Es hat mir so deutlich gemacht, die Herrlichkeit Gottes, die Heiligkeit Gottes. Er war bei seinem Volk. Und wie heißt es hier? Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte gehen, solange die Wolke darauf blieb. Er war so nah, so dicht bei, so sichtbar für die gesamte umliegende Schar. Nachts als Feuersäule, tags eben als Wolkensäule und doch unnahbar. Es war eine Trennung immer noch dabei. Mose konnte nicht hineingehen. Er konnte sich nicht Gott komplett nahen. Der Mensch kann sich nicht Gott nahen in seiner Verlorenheit, in seiner Sündhaftigkeit. Da ist die Sünde, die ganz klar trennt von Gott. Und so ist sie eben auch, das finde ich ein Ausdruck dessen, der Wille Gottes, sich seinen Volk, seinen Menschen zu nahen, den Menschen zu nahen, seinen Auserwählten zu nahen, bis eben hierher. Und dann ist die Sünde, die trennt. Und dann erhob sich die Wolke. Und ich musste mir das so bildlich vorstellen, wenn das dann wieder weiterging, die Wolke erhob sich dann und dann musste das wieder abgebaut werden. Und so wie das wohl ist, wenn man so als Erster so hineingeht, dann in die Wohnung, in die Stiftshütte, in das große Zelt. Die Wolke hat sich gerade erhoben und man geht so hinein und wird sich dessen bewusst, so ein Moment des Innehaltens, die Heiligkeit Gottes war hier, war überall erfüllt, der ganze Raum, das Innere, wo die ganzen Altäre standen, hier war die Heiligkeit Gottes. Und man versucht vielleicht noch so etwas zu erhaschen von der Luft, ob man vielleicht einen gewissen Duft verspürt. Man kennt das ja, wenn jemand Parfüm hat und dann ist er schon weg und man riecht das dann noch so. Ob da vielleicht noch was wäre von der Heiligkeit Gottes. Und dann geht natürlich das ganz normale Alltag wieder weiter. Dann muss das abgebaut werden, die Felle abgenommen werden und, und. Ja, aber dieser Moment, ja, aber er ist eben dann nicht mehr da. Und diese Trennung, die da ist. Und diese Trennung, die erst aufgehoben wurde, als Jesus am Kreuz starb und ausrief, es ist vollbracht. Ja, da hat er unsere Sünde ans Kreuz geschlagen und hat für unsere Sünde gesühnt und hat uns mit Gott vereint. Und diese Trennung ist eben nicht mehr da. Der Vorhang zerriss von oben nach unten Und so kann auch der Heilige Geist jetzt in uns sein, in uns wirken, weil Jesus diese Trennung aufgehoben hat. Es ist schon gewaltig. Und wenn ich dann darüber nachdenke, wie er ist, als Wesen, als Person, er ist ein, wie man so schön sagt, ein Gentleman. Er drängt sich nicht auf, sondern er steht vor der Herzenstür, klopft an und möchte, dass wir auftun. Er stürmt nicht hinein und, ja, ich muss sagen, ganz anders wie sein Gegenspieler. Wie die Sünde, wie der Teufel, der auch hinein möchte. Und er stürmt hinein, er fragt nicht. Du bist in Gebundenheiten, du bist nicht mehr Herr über dich selber. Und es kommt mir so vor wie, ja, es gibt so ein lustiges Märchen, lustig, relativ. Der Wolf und die sieben Geißlein, vielleicht dem einen und anderen bekannt. Wie der Wolf, eben die Mutter geht weg und sagt, macht keinem auf. Und die Geißlein, nein. Der Wolf kommt, klopft an und sagt, ja, ich bin eure Mutter, macht auf. Und die Geißlein, nein, nein, wir hören, du bist der Wolf, deine Stimme ist viel zu tief. Und so geht das hin und her. Und dann hat er Kreide genommen und seine Stimme ist ganz weich. Und dann, ja, ich bin eure Mutter. Und dann machen die Geißlein so vorsichtig auf, wollen gucken. Und dann stürmt dieser Wolf hinein, schlägt die Tür auf und frisst alle sechs Geißlein. Nur das siebte eben, weil sich versteckt hat, eben nicht. Und so kann ich mir vorstellen, eben so ist es ja mit dem Teufel. Mit dem brüllenden Löwen, der umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann. Er kommt ganz sanft, ganz sutsche und ganz seicht daher. Und ehe man sich versieht, ist man in Gebundenheiten und kommt davon nicht mehr los. Ganz anders Jesus Christus. Ganz anders der Heilige Geist. Er klopft an die Herzenstür, ob du ihm doch aufmachen möchtest. Und so wie aufmachen, so heißt es, so kommt er, der Vater und der Heilige Geist. Und sie machen Wohnung in uns, aber nicht in dem Sinne, so jetzt sind wir hier, wir bestimmen, sondern das ist dieses Fantastische. Er lässt uns unseren freien Willen. Er will nicht über uns herrschen, sondern aus freien Stücken sollen wir ihm dienen. Und so kann er in uns Gestalt annehmen und in uns wachsen. Nicht mit der Brechstange, nicht mit du musst und du sollst und du darfst nicht, sondern wie ein liebender Vater, wie ein guter Lehrer uns zum Guten anleiten möchte, möchte er unsere Herzen verändern, dass wir immer mehr ihm ähnlicher werden und dürfen ihm immer mehr Raum geben in unserem Leben. Und das wünsche ich uns, dass wir ihm immer mehr Raum geben und ihm ähnlicher werden. Amen.